Gerichtsreporter Morling im Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Von Opfern, Tätern, Gerichtsverhandlungen und dem, was wirklich dahinter steckt.
Die letzte Generation, inzwischen gibt es sogar Haftstrafen. Es gibt Beschlüsse, sie vor möglichen Straftaten schon in Gewahrsam zu nehmen. Die Politik sagt, der Bundeskanzler zum Beispiel, die Aktion der letzten Generation sei völlig bekloppt. Gibt es eine Tendenz in Deutschland, zunehmend von der Politik aus auf die Rechtsprechung Einfluss zu nehmen, aus Ihrer Sicht?
Ich weiß nicht, ob die unmittelbare Intention ist, auf die Rechtsprechung Einfluss zu nehmen. Was ich aber glaube, ist, dass die Politik zunehmend von der Justiz Antworten auf politische Werturteile erwartet, die ihren Werturteilen entsprechen. Und das ist nicht die Aufgabe von Strafjustiz, Antworten auf gesellschaftliche Phänomene zu liefern, sondern die Aufgabe von Strafjustiz ist, streng an den Tatbeständen individuelle Schuld festzustellen oder eben auch nicht festzustellen.
Was bedeutet aus Sicht eines Strafverteidigers das Ermittlungsverfahren wegen einer kriminellen Vereinigung gegen die letzte Generation?
In der Politik wird gerade bei der letzten Generation die kriminelle Vereinigung als politisches Werturteil sehr stark in den Raum gestellt. Und manche Staatsanwaltschaften scheinen das einfach zu übernehmen. Das ist allerdings hoch umstritten, ob das zutreffend ist oder nicht. Ich finde es besorgniserregend, dass man den Paragraph 129 StGB jetzt herausholt, um die letzte Generation fast exemplarisch zu labeln. Man könnte sich ja umgekehrt auch fragen, warum zum Beispiel im sogenannten Abgasskandal meines Wissens noch niemand auf die Idee kam, Manager von Mercedes oder auch VW als kriminelle Vereinigung zu verdächtigen. Die Tatbestandsmerkmale würden nämlich genau auf die Voraussetzung des Paragraph 129 dann auch passen. Es sind mehr als zwei Konzernmitarbeiter, die damals dauerhaft den strafrechtlichen Betrug von Kunden mit Abschaltvorrichtungen geplant haben sollen. Im Gegensatz zu den Klimaklebern könnten die sich aber nicht darauf berufen, ein fassungskonformes Fernziel verfolgt zu haben, weil sie die Umwelt durch ihren mutmaßlichen Betrug ja nicht schützen wollten, sondern im Gegenteil ihre weitere Schädigung in Kauf genommen hätten.
Könnte man sagen, dass ein gesellschaftlicher Diskurs, das dem in gewissem Sinne aus dem Weg gegangen wird und der Justiz eine Verantwortung zugeschoben wird, aus Ihrer Sicht, die in einem gesellschaftlichen Diskurs stattfinden sollte?
Ich weiß nicht, ob das so zutreffend ist. Was aber tatsächlich der Fall ist, ist natürlich in dem Moment, wo die Politik auch nach dem Strafrecht ruft, dass in dem Moment ein Diskurs endet, weil es genauso Konsens ist in der Gesellschaft, dass natürlich dann, wenn es um strafbare Handlungen geht, die eingesetzt werden, dass das einer politischen Diskussion erstmal relativ die Grundlage entzieht, beziehungsweise diese Diskussionsteilnehmer, wenn sie kriminalisiert werden, aus dem Diskurs auch ausgeschieden werden. Ja, und das ist der Fall. Wie viel Berechnung dahinter steht, maße ich mir jetzt nicht an zu beurteilen, aber das Ergebnis ist das, was Sie ansprechen.
Es werden beschleunigte Verfahren beantragt von der Staatsanwaltschaft. Ich glaube, 17 sind es inzwischen. Was halten Sie davon in diesem Zusammenhang?
Meines Erachtens ist das klar contra legem. Das Kammergericht hat am 5. Mai eine Verurteilung aufgehoben, die allein auf dem Geständnis eines Angeklagten beruhte, weil zig Begleitumstände eigentlich noch aufgeklärt werden müssen und das nicht nur für die Frage der Strafbarkeit, die ja auch umstritten ist, sondern auch, wenn man es für strafbar hält, für die Frage des Strafmaßes. Und dafür ist das beschleunigte Verfahren gesetzlich eindeutig nicht gemacht und das entzieht Angeklagte auch dem gesetzlichen Richter. Und da begibt sich die Staatsanwaltschaft bzw. das Amtsgericht Tiergarten, wenn es diesen Weg wählt, auf eine rechtsstaatlich abschüssige Bahn. Das ist meines Erachtens deutlich rechtswidrig, das in beschleunigten Verfahren zu verhandeln und wird weder dem Recht noch der Sache selber auch nur ansatzweise gerecht.
Damit meinen Sie alle Verfahren bei den Klimaaktivisten, die eine Straße blockieren, indem sie sich ankleben oder jedenfalls die Straße blockieren?
Genau. Das beschleunigte Verfahren ist für eindeutige, einfach gelagerte Sachverhalte Und das kann man hier wirklich nicht sagen, wenn man die Rechtsprechung des Kammergerichts und auch des Landgerichts Berlin ernst nimmt, verbietet sich die Anwendung des beschleunigten Verfahrens als Verfahrensform. Und nur weil man etwas politisch will, sollten Gerichte sich dem auf keinen Fall beugen. Ich habe gehört, dass die Politik beschleunigte Verfahren favorisiert. Aber die Idee, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das ist keine Parole, die im Rechtsstaat irgendwie fruchten darf, wenn man rechtsstaatliche Verfahren betreiben will.
Was halten Sie denn als Organ der Rechtspflege davon, dass Politiker in Statements, Politikerinnen in Statements zum Besten geben, dass die Aktionen der letzten Generation Nötigungen sind, dass da auf jeden Fall Widerstand im Spiel ist, also solche Vorverurteilungen? Was halten Sie davon? Wie wirkt das auf die Rechtspflege aus Ihrer Sicht?
Naja, man muss unterscheiden, wenn das im Prinzip von bevor die Urteile fallen und bevor eine höchstrichterliche Klärung da ist, wenn das geschieht, dann übt das, glaube ich, schon eine Erwartungshaltung und auch einen gewissen Druck auf die Justiz aus, die sich dann legitimieren muss, wenn sie zu anderen Ergebnissen kommt. Und es war, zumindest so wie ich aufgewachsen bin, eigentlich guter Konsens, dass man Ermittlungsverfahren und auch Gerichtsverfahren politisch nicht kommentiert, sondern die Unabhängigkeit der Justiz respektiert, was ja auch ein Verfassungsgut ist. Und die Wertung im strafrechtlichen Bereich der Justiz überlässt und sie nicht vorab in den Raum stellt und im Prinzip die Justiz fast als Annex ausführendes Organ politischer Erwartungen behandelt. Ich glaube auch wieder, dass das nicht so bewusst passiert, dass in dem Sinne, dass Politiker sich wirklich hinstellen würden und sagen würden, wir erwarten das jetzt. Ich glaube aber schon, dass Politikern bewusst sein muss, wenn sie solche Vorverurteilungen in den öffentlichen Raum tragen, dass das in der Lage ist, natürlich Justiz unter Druck zu setzen und bei anderslautender Entscheidungsfindung teilweise auch ein Stück weit zu delegitimieren bzw. zu enttäuschen. Und ich finde gerade Justizpolitiker, Justizminister, Justizsenatorinnen und Senatoren sollten sich äußerst zurückhalten, in irgendeiner Form auch nur den Anschein zu erwecken, dass sie in die Unabhängigkeit der Justiz eingreifen. Und das sehe ich teilweise jetzt anders, wenn ich höre, dass bei der Justizsenatorin nochmal eigenständig geprüft werden soll, ob die Wertung der Staatsanwaltschaft, dass die letzte Generation wohl nicht als kriminelle Vereinigung nach dem Zwischenstand zu verfolgen sei, dass das nochmal der Überarbeitung bedarf. Dieser Rang ist mit Sicherheit keine Sternstunde des Rechtsstaats dann.
Nun möchte ich nochmal zur Presse kurz abschweifen, die ja auch vieles veröffentlicht hat. Es wird da von der Klima-RAF unter anderem auch gesprochen. Was trägt die Presse aus Ihrer Sicht zu einem öffentlichen Klima bei, was es Ihnen auch als Verteidiger schwer macht, auch in anderen Fällen zu verteidigen und wirklich ein rechtsstaatliches Urteil letztlich zu erreichen, was unabhängig erfolgt?
Also wenn die Presse, die ja auch eine eigene unabhängige Aufgabe in unserer Gesellschaft hat, Prozesse nicht mehr begleitet, sondern teilweise wie die Politik Erwartung formuliert, Label an angeklagte Personen heftet, ob es jetzt hier, wie Sie gesagt haben, Klima-RAF oder ähnliches ist, dann ist das auch wieder das Problem, dass Justiz ist dazu da, unabhängig auf möglichst bester Grundlage, dazu hat die Justiz die Mittel, indem sie Zeugen vorladen kann, die müssen aussagen, die Wahrheit zu ermitteln. Und wir sind gut beraten, der Justiz das auch zu überlassen und zu respektieren, wenn bereits vorab natürlich auch die Presse meint, die Wahrheit in bestimmten Punkten gepachtet zu haben, schon vorab. Dann trägt das dazu bei, natürlich die Justiz unter Druck zu setzen und ihre Urteile auch teilweise vielleicht zu delegitimieren. Ich glaube, dass die Presse sich da in den letzten Jahren auch gewandelt hat in der Begleitung von Prozessen, dass Erwartungen da produziert werden, was, glaube ich, aber auch mit einer anderen Medienlandschaft und einem zunehmenden Konkurrenzdruck unter den digitalen Medien, was auch mit Schnelligkeit zu tun hat und nicht mehr mit Gemächlichkeit, die der Presse bei solchen Sachen auch gut anstehen würde, in der Begleitung zu tun hat. Und man muss auch sagen, dass während ich mache das seit 20 Jahren, dass die Justiz das ja teilweise auch für sich entdeckt hat, die Presseverlautbarung der Generalstaatsanwaltschaft, die pflegen ja auch schon teilweise ein bestimmtes Klima und Erwartungshaltung. Und insofern müssen wir aufpassen, dass wir in strafrechtlichen Fragen nicht einen Parallelprozess selber in der Öffentlichkeit produzieren, der mit dem Strafprozess konkurriert. Und der Strafprozess wird immer langsamer sein als die Medien. Aber wir haben uns als Gesellschaft mal darauf geeignet, dass das eigentlich der erste Ort ist, wo wir versuchen, die Wahrheit zu finden.
Zum Strafverteidigertag haben Sie auch über verschiedene Zusammenkünfte von Richtern gesprochen, wo auch unter anderem die Rechte der Verteidigung angesprochen wurde, ob man sie, Stichwort Revision zum Beispiel, ob man sie nicht beschneiden soll, in Anführungszeichen. Was läuft da aus Ihrer Sicht in der Richterschaft?
Und nach meiner Beobachtung ist es so, dass die Prozesse tatsächlich immer komplizierter werden. Das liegt auch daran, dass immer mehr heimliche Überwachungsmethoden eingesetzt werden und die Datenmengen, die in so einem Strafprozess verarbeitet werden müssten, dass dafür vielleicht die Strafprozessordnung, die ja aus dem vorletzten Jahrhundert stammt, jetzt nicht unbedingt ausgelegt ist, sodass sich Richterinnen und Richter möglicherweise auch teilweise überlastet fühlen, überfordert fühlen, auch mit diesen Stoffen, dieser Stoffe noch Herr zu werden, dieser Stoffmengen. Und das Ventil, was dann aber immer relativ schnell bemüht wird, sind die Verteidigungsrechte und die Beschuldigtenrechte, weil natürlich aus der Komplexität der Sachverhalte intensiv auch um deren Interpretation, Beweismittel und so weiter gerungen wird. Und der öffentliche Druck, der auf der Justiz teilweise lastet, Antworten auf gesellschaftliche Fragen zu geben, dem werden die Richter nach meinem Gefühl, haben sie das Gefühl, dass sie dem teilweise subjektiv kaum noch gerecht werden können. So, dann haben die Richter nicht den Anspruch, dann sofort dem Gesetzgeber zu sagen, die Prozesse sind zu kompliziert. Eigentlich müsste sich die Richterschaft meines Erachtens aufstellen und sagen, ihr müsst uns personell viel besser aufstellen, damit wir das, was uns an Massen aus dem Polizeiapparat geliefert wird, bewältigen können. So ist unserem verfassungsrechtlichen Anspruch, wirklich alles selber zu prüfen, die Beweismittel selber zu sichten, den können wir kaum noch gerecht werden. Das machen die Richter aber nicht, dass sie eigentlich das einfordern, also weil ich das beobachte, was die Verfassung ihnen eigentlich garantiert, nämlich eine ordnungsgemäße Ausstattung, dass sie ihrer Aufgabe Herr werden können, sondern sie sehen dann den Antagonisten, potenziellen Störfaktor, die Verteidigung und ihre Rechte als Angeklagten, die ihnen das Leben natürlich auch nicht einfacher machen. Aber es ist kein rechtsstaatlicher Fortschritt, wenn man dann sagt, ich räume die Steine aus dem Weg, die die Verteidigung mir vielleicht den selbigen Weg auf dem Weg zur Wahrheit. Das ist ein bisschen so, als ob man sagt, ich möchte in ein Auto ohne Bremsen steigen. Ja, wer will das schon?
Wo kann man da Einsprüche erheben gegen die Funktion der Verteidiger im Prozess? Was könnten die denn da machen, was einen Prozess in die Länge zieht, in Anführungszeichen?
Naja, die Verteidigung kommt ja immer ganz zum Schluss. Also sprich, das Ermittlungsverfahren ist staatsanwaltschaftlich polizeidominiert. Und die Einwände der Verteidigung finden nun mal in der Hauptverhandlung statt, die dann das Nadelöhr zum Urteil ist. Und die Verteidigung hatte lange Zeit sehr starke Beweisantragsrechte, die jetzt teilweise beschnitten worden sind.
Können Sie das konkret sagen, wo da was beschnitten wurde?
Ja, also es ist zum Beispiel können, was früher nicht der Fall war, kann, wenn ein Gericht annimmt, dass Verteidiger Beweisanträge in der Absicht stellen, einen Prozess auch zu verschleppen, dann müssen sie das gar nicht mehr kompliziert durch Beschluss ablehnen, sondern müssen den Beweisantrag nicht mehr nachgehen, weil die vermeintliche Intention der Verteidigung bereits das Anliegen obsolet macht. Und diese Unterstellung hat ja zwei Elemente. Einmal wird dem Antrag nicht mehr nachgegangen, zweitens wird die Verteidigung in ihrem ganzen Anliegen diskreditiert. Früher hat aus rechtsstaatlichen Gründen der Bundesgerichtshof sehr hohe Anforderungen angerangestellt. Das ist nicht mehr der Fall. Des Weiteren ist es so, dass sehr früh schon der Verteidigung Fristen gesetzt werden können für Beweisanträge. Und wenn die dann nicht in dieser Zeit gestellt werden, dann können die im Urteil beschieden werden. Juristisch ist das kompliziert, aber ein von mir sehr geschätzter Kollege hat nicht zu Unrecht davon gesprochen, dass das der stärkste Eingriff in das Beweisantragsrecht war, seitdem es mal unter den Nationalsozialisten abgeschafft wurde zwischenzeitlich.
Apropos Nationalsozialisten, in einem Vortrag haben Sie auch über ein Gesetz gesprochen. Da geht es eigentlich darum, dass wenn kein konkretes Strafgesetz vorhanden ist, um jemanden zu verurteilen, halt das Nächstliegende gewählt werden darf zur Verurteilung, um sozusagen dem vermeintlich gesellschaftlichen Anspruch einer Verurteilung gerecht zu werden. Das haben Sie ja hinentwickelt zur heutigen Zeit, ohne das gleichzusetzen. Können Sie das kurz beschreiben, bitte?
In dem Moment, wo ein Phänomen gesellschaftlich geächtet wird und die Gesellschaft dann eigentlich eine Reaktion nicht in der politischen Auseinandersetzung, im gesellschaftlichen Diskurs erwartet, sondern sofort auf das Strafrecht blickt, stellt sich häufig raus, dass das Strafrecht eigentlich dafür wenig taugt, weil die Tatbestände halt eng sind und wenn man sie korrekt auslegt, es sogenannte, ein Begriff, den ich schrecklich finde, sogenannte Strafbarkeitslücken dann gibt, wo dann wieder auf den Gesetzgeber geguckt wird, um das zu schließen. Und es gibt in dem Moment, wo Strafrecht nicht mehr als Ultima Ratio der Gesellschaft betrachtet wird, nämlich als eine Antwort auf individuelle Normbrüche, die einfach nicht tolerabel sind, sondern praktisch im politischen Raum auch Antworten geben soll, führt das fast zwangsläufig dazu, dass die Erwartung auch herrscht, dass die enge Gesetzesbindung solchen Antworten nicht im Wege steht und gelockert wird. Im Extremfall haben das halt die Nationalsozialisten gemacht, die das Strafrecht funktionalisiert haben und beliebig einsetzen wollten, um Gesellschaft zu disziplinieren und vor allen Dingen auch abweichendes Verhalten, politisch abweichendes Verhalten zu diskriminieren. Davon sind wir natürlich ganz, ganz weit weg. Aber man muss verdammt aufpassen, auch mit Blick auf die Geschichte, dass das Strafrecht nicht der Versuchung unterliegt, das Strafrecht auch als politisches Instrument in die Waagschale zu werfen. Denn dafür ist es eigentlich nicht gemacht. Es geht um individuelle Schuld und politische Antworten sind im politischen Raum zu finden, aber nicht im Strafrecht zu suchen.
Es geht um individuelle Schuld. Wenn man auf die sogenannten Clans, kriminellen Familienclans in Anführungszeichen blickt, wenn man auf bestimmte andere Bevölkerungsgruppen blickt, Stichwort in Anführung Asylanten, IS-Terroristen oder jetzt gerade aktuell die letzte Generation. Sehen Sie da die Tendenz, ohne es vielleicht bewusst vorsätzlich zu tun, einen politischen Konflikt in Richtung des Strafrechts zu schieben, um das Ganze dann zu lösen?
Die Tendenz sehe ich auf jeden Fall. Alleine schon, wenn man Personen Phänomenen zuordnet, sei es Clankriminalität, sei es letzte Generation, dann steht manchmal mehr, manchmal weniger unausgesprochen auch das Phänomen sozusagen vor Gericht. Und wenn man diese Metaebene betritt, dann ist die individuelle Schuld, um die es eigentlich nur geht, die wird natürlich vernebelt. Und wenn man erstmal hergehen muss und sagen muss, ich muss erstmal den Angeklagten entkleiden von der Zuschreibung, die ihm gemacht wird. Letzte Generation bietet sich als Beispiel vielleicht dafür auch an. Also wenn jetzt jemand spontan sich da aus Überzeugung, aus Verzweiflung über das, was vielleicht in 50 Jahren von dieser Erde übrig zu bleiben droht oder nicht zu bleiben droht, spontan dahin klebt, das erste Mal macht. Und der wird dann diesem Phänomen zugeordnet, wo manche sogar von Klima-RF reden. Dann wird man ihm mit Sicherheit nicht gerecht. Man wird aber auch demjenigen nicht gerecht, der einen bestimmten Nachnamen trägt, der eine sogenannte Clan-Zugehörigkeit angeblich verheißt. Und man ihn dann nicht, ich habe so eine Fälle gehabt, mit einem bislang blanken Bundeszentralregister als einen unvorbestraften, unbescholtenen Menschen vor Gericht auch wahrnimmt, sondern im Prinzip als jemanden, dessen Genetik vermeintlich kriminelles Handeln einprogrammiert ist, dann wird man ihm auch nicht gerecht. Und letztlich ist das sogar ein verfassungsrechtliches Problem, weil die Verfassung von einem Schuldstrafrecht ausgeht, was individuell ist und nicht von einer Lebensführung oder Zugehörigkeit schuld. Das ist uns im Denken eigentlich völlig fremd. Und deswegen ist man meines Erachtens auch nie gut beraten, wenn man mit solchen Phänomenen arbeitet und diese Phänomene dann vermeintlich auch vor Gericht klären will, weil das ist nicht die Aufgabe von Strafe. Es geht immer um individuelle Schuld.
Aber wie kann man das verhindern? Wie kann man eine Zuschreibung, die ja leicht zu transportieren ist, auch von der Presse zum Beispiel, wie kann man die so differenziert machen, dass sie verstanden wird oder dass sie im Prozess auch justiziabel ist? Also nicht die Zuschreibung, sondern die individuelle Tat.
Das kann man eigentlich nur wieder im politischen Raum klären. Eigentlich wäre es meines Erachtens die Verantwortung, gerade auch von Justizpolitikern, diese Erwartung von der Justiz fernzuhalten. Die Erwartung, dass gesellschaftliche Probleme oder Phänomene stellvertretend über Individuen, die vor Gericht stehen, mit abgeurteilt werden und vermeintlich Antworten darauf gegeben werden. Die Justiz selber ist, weil sie eigentlich unabhängig ist und über individuelle Schuld in Gerichtsverfahren zu urteilen hat, hat ja keine starke Stimme im politischen Raum. Das kann man auch nicht wollen, dass die Justiz sich an der politischen Diskussion beteiligt, weil sie dann genau in diesen Sog reingerät. Und davon ist sie meines Erachtens fernzuhalten. Das ist die Aufgabe von Politikern, das natürlich auch zu transportieren als DNA unseres Rechtsstaats. Und wenn Politiker der Versuchung unterliegen, zu sagen, darauf soll die Justiz Antworten finden, das soll möglicherweise im beschleunigten Verfahren geschehen oder Ähnlichem, dann ist man da meines Erachtens auch ein Abschüsschen Bahn.
Ist die letzte Generation nicht genauso ein Fall, wo es eine Strafbarkeitslücke gibt, wo also ein Konflikt, der politisch existiert, obwohl es auch politische Entscheidungen dazu gibt, zu unserem Umgang mit der Umwelt, mit der Klimakatastrophe, der versucht wird, auf die juristische Ebene zu tragen und der Blick weggelenkt wird, vielleicht auch von der Politik?
Naja, also eine Strafbarkeitslücke, ob das eine ist, das würde ich jetzt eher bezweifeln, weil ich meine, die Leute werden ja verurteilt, soweit ich das beobachte, und sie werden verurteilt erstens für Nötigung, teilweise für Verkehrsdelikte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Und dazu kommt noch das Damoklesschwert kriminelle Vereinigung. Letzteres ist eigentlich etwas, womit die letzte Generation politisch natürlich massiv isoliert wird. Diesen Tatbestand kriminellen Vereinigungen auf die letzte Generation anzuwenden, zu aktivieren, was ja höchst umstritten ist, der hat natürlich ganz massive Auswirkungen, weil man ist ja nicht nur politisch völlig diskreditiert, wenn man eine kriminelle Vereinigung ist, vermutlich auch zu Recht, aber man ist nicht nur politisch diskreditiert, sondern in dem Moment, wo dieser Anfangsverdacht artikuliert wird, bedeutet das ja auch, ich könnte als Anwalt die letzte Generation für mich nicht ungefährlich in bestimmten Situationen kaum noch beraten. Vielleicht individuell verteidigen, aber wenn ich eine Vorfeldberatung machen würde, wie man vielleicht auch Strafbarkeit vermeiden könnte oder nicht, dann würde ich Gefahr laufen, potenziell wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung selber verfolgt zu werden. Ich habe einen engen Freund, der Professor ist, der vor seinen Studenten, bevor die ersten Strafurteile kamen, als das alles noch gar nicht klar war, der die gewarnt hat, sich auf die Straße zu kleben, weil er halt selber auch gewusst hat, wie die Rechtsprechung, die Nötigungsrechtsprechung gegebenenfalls darauf reagieren könnte und gesagt hat, bevor er auf die Straße klebt, überlegt lieber, ob er nicht in anderer Form den Zuwendung gibt oder Ähnliches. Der hat mich dann auch angerufen, um Gottes Willen werde ich jetzt möglicherweise wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, als das Label noch gar nicht da war, zukünftig verfolgt.
Entschuldigung, Sie meinen jetzt Leute, die finanzielle Zuwendungen an die letzte Generation geben?
Ja, also eine Spende an die letzte Generation ist die Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, ist kriminell. Und da ist es dann natürlich genauso, wie Sie sagen, so, dass nicht nur die Frage verlagert wird vom politischen auf den juristischen Raum, wie mit dieser Frage umzugehen ist, sondern es ist so, dass diese Umweltaktivisten, deren Aktionen ja im Einzelnen, über die man streiten kann, aber zum gesellschaftlichen Paria erklärt werden. Und dem Label, was dann in der Presse, was Sie angesprochen haben, Klima-RAF, das ist ja dann im Prinzip die Spiegelung, dass auch im gesellschaftlichen Raum und nicht nur im juristischen Raum man von der Diskussion ausgeschieden wird. Und das ist für eine Bewegung, über deren Mittel man ja gerne streiten kann, wo sich aber alle einig sind, dass die ein verfassungslegitimes Ziel verfolgen, ist das im Diskurs natürlich, finde ich, schon ein großes Problem. Und dann ist es natürlich auch fast ein Hohn, wenn, was ich in der Presse regelmäßig lese oder höre, wenn Richter die Aktivisten der kriminellen Vereinigung, die sich irgendwo angeklebt haben, verurteilen, ihnen immer bescheinigen, dass sie ganz tolle Ziele haben und eigentlich ganz tolle Menschen sind, aber leider das falsche Mittel gewählt haben. Das kann man ja dann nicht mehr ernsthaft sagen, wenn jeder, der diese Menschen irgendwie unterstützt oder mit ihnen Kontakt hat, im Prinzip gewahr sein muss, dass er selber demnächst ins Visier gerät, als Unterstützer einer kriminellen Vereinigung verfolgt zu werden. Und da sind wir, meine ich, auf einer Abschüsschenbahn noch.
Die Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft in München, diese Hausdurchsuchung wegen des Vorwurfs einer kriminellen Vereinigung zu starten und zu vollziehen in der ganzen Bundesrepublik, hat aus Ihrer Sicht Auswirkungen auf eine gewisse Unterstützerszene, die vielleicht auch nur sympathisieren und die Umweltbewegung unterstützen wollen?
Also ich weiß nicht, ob es unmittelbar Auswirkungen hat auf diese Leute, wie sehr sie sich beeindrucken lassen, aber es ist klar, sie laufen für ein Engagement, das die letzte Generation unterstützen wird, auf jeden Fall in Gefahr, selber verfolgt zu werden. Und das ist ja nicht ganz ohne. Das ist ja nicht nur so, dass da irgendein Ermittlungsverfahren vielleicht eingeleitet wird und man irgendwann mal so einen Brief bekommt und dazu Stellung nehmen kann, sich gegebenenfalls vielleicht sogar im schlimmsten Fall auch vor Gericht dafür verantworten muss, sondern es ist so, dass dieser Paragraph es natürlich auch ermöglicht, das ganz große Instrumentarium der Strafprozessordnung zur Ausforschung auszupacken. Das geht hin bis zum großen Lauschangriff. Also in dem Moment, wo ich mich in diesem Umfeld bewege, muss ich damit rechnen, dass ich wie ein absoluter Extremist einfach auf allen Ebenen staatlich durchleuchtet werde. Das ist so.
Das heißt ja letztlich, dass die Durchsuchung, die Razzia der Generalstaatsanwaltschaft bedeuten, dass man vorsichtshalber, weil es da ein Ermittlungsverfahren gibt wegen des Vorwurfs der mutmaßlichen kriminellen Vereinigung, dass es dann sicher ist, diese Organisation nicht mehr zu unterstützen, heißt das ja letztlich, oder? Mit dem Ermittlungsverfahren wird der Kreis derer absolut reduziert, die diese Organisation unterstützen.
Ja, sicherlich. Also es ist ja in dem Moment dann, wenn das tatsächlich eine kriminelle Vereinigung wäre und solange ein Ermittlungsverfahren läuft, und das ist ja allgemein bekannt, würde ich ja, wenn ich die unterstütze, würde ich das ja vermeintlich billigend in Kauf nehmen, würde sie also unterstützen. In dem Moment laufe ich natürlich ein hohes persönliches Risiko. Das betrifft ja nun vor allen Dingen auch junge Menschen. In dem Moment, wo ich mich meinetwegen als Jurastudent, der vielleicht auch mal in die Justiz will, da engagieren würde, kann ich mir das nicht mehr leisten, ja, wegen diesem persönlichen Risiko. Das ist ein Instrument zur gesellschaftlichen Isolierung einer Gruppe. Das ist natürlich nicht dafür gebaut, aber wenn es angewandt wird, dann hat das das zum Ergebnis. Und ich scheide aus dem Diskurs eigentlich aus.
Es werden beschleunigte Verfahren beantragt von der Staatsanwaltschaft. Was halten Sie davon in diesem Zusammenhang?
Meines Erachtens ist das klar contra legem. Das Kammergericht hat am 5. Mai eine Verurteilung aufgehoben, die allein auf dem Geständnis eines Angeklagten beruhte, weil zig Begleitumstände eigentlich noch aufgeklärt werden müssen und das nicht nur für die Frage der Strafbarkeit, die ja auch umstritten ist, sondern auch, wenn man es für strafbar hält, für die Frage des Strafmaßes. Und dafür ist das beschleunigte Verfahren gesetzlich eindeutig nicht gemacht. Und das entzieht Angeklagte auch dem gesetzlichen Richter. Und da begibt sich die Staatsanwaltschaft bzw. das Amtsgericht Tiergarten, wenn es diesen Weg wählt, auf eine rechtsstaatlich abschüssige Bahn. Das ist meines Erachtens deutlich rechtswidrig, das im beschleunigten Verfahren zu verhandeln. Und wird weder dem Recht noch der Sache selber auch nur ansatzweise gerecht.
Damit meinen Sie alle Verfahren bei den Klimaaktivisten, die eine Straße blockieren, indem sie sich ankleben oder jedenfalls die Straße blockieren?
Genau. Das beschleunigte Verfahren ist für eindeutige, einfach gelagerte Sachverhalte. Und das kann man hier wirklich nicht sagen, wenn man die Rechtsprechung des Kammergerichts und auch des Landgerichts Berlin ernst nimmt, verbietet sich die Anwendung des beschleunigten Verfahrens als Verfahrensform. Und nur weil man etwas politisch will, sollten Gerichte sich dem auf keinen Fall beugen. Ich habe gehört, dass die Politik beschleunigte Verfahren favorisiert. Aber die Idee, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das ist keine Parole, die im Rechtsstaat irgendwie fruchten darf, wenn man rechtsstaatliche Verfahren betreiben will.
Gerichtsreporter Morling im Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Von Opfern, Tätern, Gerichtsverhandlungen und dem, was wirklich dahinter steckt.